Ja, es ist Sommerzeit, wie wir unschwer erkennen können. Einige sind unterwegs, verreist. Einige von uns konnten schon ans Meer, an den Strand. Und ich habe euch was mitgebracht. Hier ein kleines Gläschen. Was ist hier drin? Ja, Sand. Und zweite Frage, wie viele Sandkörner sind hier drin? Ja, ich habe das gezählt, das war mein Urlaub. Nicht ganz. Auf der Erde gibt es laut Forschern von der Universität in Hawaii 8 Trillionen Sandkörner, also eine Zahl mit 18 Nullen. Meiner Hochrechnung nach könnte diese Zahl noch etwas zu gering angesetzt sein. Aber der Punkt ist, wäre jedes Sandkorn ein Gedanke Gottes, dann würde aller Sand der Erde nicht reichen für Gottes Gedanken. Das nämlich sagt uns Psalm 139. Und dieser Psalm ist einer der beliebtesten und innigsten und tiefgründigsten Psalmen, ja, Bibeltexte. Und es ist wunderbar, diesen Psalm anschauen zu dürfen. Ein jüdischer Rabbi sagte, es ist die Krone des Psalters und unser Gottesdienst heute wird also mit diesem Predigttext gekrönt. Wir wollen auf Psalm 139 hören und davor nochmal den Herrn um seine Hilfe bitten. Herrlicher Gott, gewaltiger Gott, wir staunen über dich und wir danken dir, dass du zu uns Menschen sprichst. Und wir beten, dass du uns jetzt dein Wort aufliest, ja, dass du uns offene Ohren und Herzen schenkst und dass du uns bewegst, auch dein Wort zu tun, danach zu leben, zu deiner Ehre. Amen. Lasst uns gemeinsam Psalm 139 lesen, unseren Predigttext. Dem Vorsänger von David, ein Psalm. Jahweh, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Jahweh, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich, und die Nacht leuchtete wie der Tag, die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim, und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, o Gott! Wie ist ihre Summe so gewaltig? Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Wenn ich erwache, so bin ich immer noch bei dir. Ach, wollest du, o Gott, doch den Gottlosen töten, und ihr Blutgierigen weicht von mir. Denn sie reden arglistig gegen dich, deine Feinde erheben ihre Hand zur Lüge. Sollte ich nicht hassen, die dich, Jahweh, hassen, und keine Abscheu empfinden vor deinen Widersachern? Ich hasse sie mit vollkommenem Hass, sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg. Das ist Psalm 139. Welch herrliche Poesie, oder? Voll von schönen Sprachbildern, von Parallelismen. Eine wirklich kraftvolle Aussage, die wir dort lesen können. Vers 1 zeigt uns diese typische Überschrift, es ist ein Psalm. Und er ist adressiert an den Vorsänger oder Chorleiter, steht manchmal dort. Es ist der, der das Singen leitete. Ihr wisst ja, dass die Psalmen das Liederbuch waren vom Volk Israel quasi und dass sie genutzt wurden zur Anbetung Gottes, auch vertont. Geschrieben, wie wir sehen, von David. Wie auch die Hälfte der Psalmen, das überrascht uns nicht. Aber die genaue Situation im Leben von David ist unklar. Vermutlich schrieb er eher gegen Ende seines Lebens diesen Psalm. Aber was wir erkennen können, und das sehen wir an den letzten 6 Versen im Psalm, ist der Anlass. David war bedroht von Feinden. Und es zeigt, warum er diesen Psalm geschrieben hat. Er war in größter Not, er war in Lebensgefahr. Und das ist vielleicht etwas, was uns wenig in Erinnerung ist, wenn wir an Psalm 139 denken. Da denken wir an andere Verse. Aber wir müssen verstehen, es ist hier nicht einfach nur ein Loblied ohne Kontext. Es ist vielmehr eingebettet in diese Lebenssituation, diese Notsituation von David. Und das ist typisch für Theologie. Die ist nichts Trockenes für Studierzimmer. Nein, die ist lebendig. Die hat etwas mit unserem Leben zu tun. Und so sind diese ganzen wunderbaren Aussagen über Gott nicht nur theologische Wahrheiten, sondern sie sind ganz praktisch, ganz persönlich. 48 Mal in diesem Psalm zähle ich, mich, mein, mir, weil David diesen Gott persönlich erlebt. Und so kannst auch du ihn erleben. Es ist hilfreich für uns zu sehen, wie David betet. Er beginnt nicht mit seiner Bitte, mit einem verzweifelten Schrei. Womit fängt er an? Mit Aussagen des Danks und des Lobpreises gegenüber Gott. Das ist der Schwerpunkt dieses Psalms. 18 Verse staunender Lobpreis. Das ist auch ein gutes Muster für uns, ein gutes Vorbild, wie wir beten. Dass wir auf Gott blicken, sein Wesen, dass wir ihm die Ehre seines Namens bringen. Zuerst Gott loben. Psalm 139 hat ein klares Thema. Und das ist die persönliche Nähe von Gott zu mir, von Gott zu dir, zum Menschen. Gott ist so unfassbar groß und doch ist dieser unfassbare Gott so unfassbar nah für den, der ihn kennt. Wir sehen zu Beginn dieses Psalms in Vers 1, du erforscht mich und kennst mich. Das ist die Überschrift. Und in Vers 23 schließt dieser Psalm mit dem gleichen Gedanken ab, erforsche mich. Es gibt im ganzen Psalm einen Rahmen, diese Nähe, diese persönliche Beziehung zu Gott. Gott liebt mich, Gott kennt mich, Gott ist immer bei mir. Und meine Reaktion darauf ist Staunen, ist Lobpreis. So lebt es David uns vor und so wollen wir reagieren. Zumindest für den, der an Gott glaubt, ist das eine wunderbare Wahrheit, dass Gott so nah ist. Ich möchte dich fragen, kämpfst du manchmal mit Angst, mit Einsamkeit, mit Verzweiflung, mit Enttäuschung? Dann ist Psalm 139 ein großartiger Schatz, den du bei dir tragen solltest, in deinen Gedanken. Es ist Trost für ein Kind Gottes, diesen persönlichen Gott zu erkennen. Und so lasst uns in diesem Psalm 4 Arten sehen, wie der unfassbare Gott dir ganz nah ist. Sei ermutigt durch 4 Arten, wie der unfassbare Gott dir ganz nah ist. Und zwar erstens, Gott begreift dich. Verse 1 bis 6, Gott begreift dich. Zweitens, Gott begleitet dich. Verse 7 bis 12. Drittens, Gott bereitet dich. Verse 13 bis 18. Und viertens, Gott beurteilt dich. Verse 19 bis 24. 4 Arten, wie der unfassbare Gott dir ganz nah ist. Er begreift dich. Zweitens, er begleitet dich. Drittens, er bereitet dich. Viertens, er beurteilt dich. Und das wollen wir uns jetzt anschauen in diesem wunderbaren Psalm. Vers 1, wie gesagt, beginnt mit dieser Überschrift, Jahwe, du erforschst mich. Das Verb erforschen wird auch verwendet für Spione, die ein Land entdecken, auskundschaften, Bergleute, die nach Erz suchen, Schriftgelehrte, die das Gesetz erforschen, und all diese Menschen gehen ihren Berufen nach und versuchen, etwas herauszufinden. Aber keiner kann es gründlicher tun und in der Tiefe wie Gott. Er erforscht dich und mich. Er kennt uns. Und David beschreibt das in den nächsten Versen sehr gründlich. In jeder Dimension. Vers 2: Ich sitze oder stehe auf. Naja, viel mehr Dinge macht man nicht am Tag. Viele Bewegungen, es umfasst einfach alle Bewegungen des Tages, was wir so tun, alle Aktivitäten. Und in Vers 3 sehen wir dann auch noch, ob ich gehe oder liege. Also den ganzen Tag über oder in der Nacht, von morgen bis abend, der Punkt ist einfach jegliche Aktivität meines Lebens. Aber nicht nur das Sichtbare, was ich tue, das könnte vielleicht auch eine Überwachungskamera oder ein Mensch, der uns ständig begleitet, unser Schatten ist. Nein, auch das Unsichtbare. In Vers 2 heißt es, du verstehst meine Gedanken von fern. Gott sieht tief in uns hinein. Er versteht unsere Motive. Er versteht, was wir wollen, warum wir es tun. Gott ist vertraut mit all deinen Wegen. Vers 3. Stell dir vor, Gott weiß einfach alles aus deinem Leben. Wo du deine Socken rumliegen lässt, wie du Auto fährst, was du unter der Dusche singst. Gott weiß alles. Aber nicht nur diese Dinge, sondern es ist auch ernst. Es bedeutet, auch wenn niemand sonst dich sieht, wenn du denkst, du kannst etwas im Verborgenen tun, dir etwas anschauen, über etwas nachdenken, was kein anderer mitkriegt, auch das weiß Gott. Er ist mit allem vertraut, was du tust und was du willst und was du denkst. Vor Gott ist nichts geheim. Und das bedeutet auch, dass jegliche Heuchelei vor Gott auffliegt. Nichts kann vor ihm bestehen. Er kennt uns durch und durch. Deshalb sollten wir sehr bewusst vor seinem Angesicht leben. Nun, Vers 4 zeigt uns, dass Gott sogar schon weiß, was wir sagen wollen, bevor wir es sagen. Stell dir das mal vor. Du hast noch keinen blassen Schimmer, was du heute Abend erzählen wirst und morgen, und Gott kennt alle deine Worte schon im Voraus. Ja, jeder weise Ratschlag, den du gibst, aber auch jedes verletzende Wort. Gott kennt dich durch und durch. Vers 5. Von allen Seiten umgibst du mich. Wörtlich, belagerst du mich. Gott ist da. Es gibt kein Entkommen vor ihm. Und zwar einerseits im Positiven, aber auch im Negativen. Der Gedanke ist hier in Vers 5, du hältst deine Hand über mir. Es ist hier die Handfläche gemeint. Man kann sich vielleicht vorstellen, wie wenn du in der Wiese versuchst, eine Heuschrecke zu fangen, und dann hast du die da drunter. Einen kleinen Grashüpfer, der kommt da nicht raus. Und so ist Gott, umgibt uns überall. Oder vielleicht wie der Iron Dome in Israel, der ist auch so eine Handfläche, die schützen soll von allen Seiten. Aber jede menschliche Hand, jeder Iron Dome, was auch immer es ist, was wir entwerfen, ist natürlich nicht vollkommen sicher und undurchlässig. Gottes Hand dagegen lässt nichts durch. Gott hat völlige Kontrolle. Und das ist der Gedanke hier. Nun, wenn wir so über Gott nachdenken, dann sollte uns das nicht kalt lassen. David reagiert in Vers 6 mit Erstaunen. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar. Hebräisch, Pelä, wunderbar, voller Wunder, überragend, unfassbar. Es fehlen die Superlative dafür, sich vorzustellen, wie Gott ist. Es ist sogar zu wunderbar. Es ist zu hoch, als dass ich es fassen könnte. Das geht einfach über meine Vorstellungskraft. Dieser Gott. Dieser Psalm offenbart uns Gott als allwissend. Er weiß alle Dinge, er versteht alle Dinge. Man kann ihn über nichts belehren. Aber das geht nicht nur um Wissen, wie wir gesehen haben, auch um Motive, um Gefühle, um sämtliche Dinge. Gott kennt das Ende schon vor dem Anfang. Gott kennt alle Konsequenzen von Taten. Er kennt jedes Wort und jeden Gedanken. Gott ist allwissend. Das ist, was das bedeutet. Und wenn du Gott kennst, dann ist das eine wunderbare Wahrheit für dich. Es ist ein großer Segen, dass dein Gott dich so kennt. Denn wie ist es zwischen uns Menschen? Wir haben leider immer wieder Missverständnisse. Und wir ringen darum, verstanden zu werden und den anderen zu verstehen, oder? Aber Gott versteht. Er kennt. Er weiß nämlich, wie wir es meinen. Er weiß, wie wir fühlen. Er weiß alle Dinge. Einer versteht dich, auch wenn alle anderen dich nicht verstehen. Einer versteht deine Herausforderungen, deine Kämpfe. Er kennt deine Vergangenheit. Er kennt, weiß um deine Verletzungen. Er weiß alles, was du mit dir rumträgst. Er weiß, was dich besorgt. Er versteht. Das ist wunderbar zu wissen. Das ist wunderbar, darüber nachzudenken. Das ist zu wunderbar, zu hoch, als dass ich es erfassen könnte. Gott begreift dich. Das ist die erste Art, wie der unfassbare Gott dir ganz nahe ist. Er begreift dich. Zweitens sehen wir in den Versen 7 bis 12, Gott begleitet dich. Nun spricht der Psalmist David von Gottes Allgegenwart. Er sagt, Gott ist an jedem Punkt des Raumes gegenwärtig. Gott erfüllt den ganzen Himmel, die ganze Erde. Und selbst Himmel und Erde können Gott nicht erfassen. Gott übersteigt jeden Raum, jede Vorstellung, die wir haben. Er war schon vor dem Raum da. Gott hat das Universum ins Dasein gesprochen. Gott ist größer. Er umfasst diese Dinge. Und weil Gott überall ist, ist er notwendigerweise jedem Menschen nah. Es gibt keinen Mensch, selbst den, der vor ihm fliehen will, selbst den, der unter seinem Gericht steht, selbst Menschen, die in die Hölle kommen. Gott ist gegenwärtig. Man kann nicht vor Gott entkommen. Und genau das zeigt David in Vers 7. Er sagt, wo sollte ich hingehen vor deinem Geist und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Keiner kann sich vor Gott verstecken. Er ist überall. Es gibt keinen Ort, wohin man fliehen könnte. Und David, der wollte nicht vor Gott fliehen. Ich meine, der hatte eine innige Beziehung zu seinem Herrn. Er wollte ihm nicht entkommen. Aber er zeigt uns hier Gottes Allgegenwart, indem er eben das Gegenteil beweist. Es gibt keinen Ort, wo ich hingehen könnte und Gott wäre nicht da. Das ist ganz einfach seine Aussage. Und die zeigt er uns mit allerlei Beispielen auf. David hatte keinen Grund zu fliehen vor Gott. Aber es gibt Menschen, die einen Grund haben zu fliehen vor ihm. Wer waren die ersten Menschen, die geflohen sind, die sich verstecken wollten? Adam und Eva, weil sie gesündigt hatten gegen Gott. Sie wollten ihre Sünde verstecken. Und wir haben zu Beginn in der Schriftlesung gesehen, dass Jona Gott davongelaufen ist. Warum? Weil er Gott nicht gehorchen wollte. Das ist ein Grund, um von Gott davonzulaufen. Und das kennzeichnet viele Menschen, auch in unserer Zeit. Sie wollen vor Gott fliehen, weil Sünde gibt Grund dazu, vor Gott davonzulaufen. Auch wenn es ein Ding der Unmöglichkeit ist. David zeigt uns das auch. Für jeden Ort, Vers 8, stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, so bist du auch da. Der Himmel, der ist Gottes Bereich, sein Thron, das Totenreich steht, ja, es ist ein Begriff, Sheol, der gebraucht wird, vor allem für das Grab, für jeden Menschen, der stirbt, Gläubige wie auch Ungläubige, es ist einfach der Bestimmungsort, wo ein Toter hingelangt. Aber egal, wovon man spricht, Gott ist da. Egal wie hoch, egal wie tief und auch egal wie fern. Nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Vers 9. Und Gott zeichnet ein wunderbares Bild vor deinen Augen hiermit. Wie schön ist das, einen Sonnenaufgang zu sehen, oder? Wenn sich der Osthimmel rötlich färbt, 30 bis 45 Minuten vor Sonnenaufgang, und du diese Morgenröte bestaunen kannst, oh, was für ein Hinweis, was für ein Fingerzeig auf einen gewaltigen Schöpfer. Und wenn wir diese Morgenröte am Himmel sehen, dann sieht es aus wie ausgestreckte Flügel, und das ist das Bild, was er hier gebraucht. Wenn wir uns Israel vorstellen, dann haben wir im Osten das Bergland, und da war auch Jerusalem, da hat sich auch David meistens aufgehalten, Und wenn man dann hinüberblickt in den Westen, da sieht man das Meer, das Mittelmeer. Und hinter dem Meer sieht man nichts. Das ist, soweit das Auge reicht, das ist das Meer. Und wenn man dann im Morgengrauen die Morgenröte sehen kann, im Osten hinaufkommen und sich vorstellt, ich würde mit Lichtgeschwindigkeit fliegen bis zum Meer in den Westen ans äußerste Ende. Das ist der Gedanke hier, den er uns vermittelt. Und er sagt, selbst wenn ich mit Lichtgeschwindigkeit, mit diesen Flügeln darüber kommen würde, auch dort wärst du schon Gott. Ich könnte dir nicht entkommen. Es ist wie in dem Märchen von Hase und Igel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo die zwei Igel, oh jetzt darf man die Pointe nicht verraten, aber den Hasen austricksen und an jedem Ort sagen, ich bin schon da. Sie sind immer da. Und der Hase, der weiß nicht mehr, wo er ist, aber die Igel sind immer schon da. Und so ist es hier mit Gott in Wahrheit. Egal, wo wir hinreisen könnten, egal wie schnell, Gott ist schon da. Vers 10, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Das sind nun keine Worte der Drohung, sondern der Zuneigung. Gottes starke Hand hält mich fest. Und sie führt mich liebevoll, egal wo ich bin. Es sind Worte der Zuneigung. Es sind Gedanken des Aufpassens. Es ist nicht mehr der Gedanke der Kontrolle, dieser Handfläche, die überdeckt. Es ist eine Hand, die festhält. Wie wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin. Und normalerweise, wir können einfach laufen, aber plötzlich gerät das Kind ins Stolpern und dann müssen alle Muskeln aktiviert werden, dann muss die Hand zupacken, dann muss ich festhalten, damit das Kind nicht auf dem Boden landet. Und so ist es mit unserem großen Gott. Er hält uns. Seine Hand führt uns. Und wenn wir stolpern, wenn wir fallen, dann ist er da. Als Gottes Kind bin ich nicht nur in den Armen eines schwachen Vaters, der mal unachtsam sein kann und doch nicht gut genug festhält. Nein, wenn ich an Gottes Hand bin, dann hält er mich vollkommen fest und ich falle nicht, was auch kommt. Schließlich hat er ein letztes Gedankenexperiment für uns in Vers 11 und 12. Jetzt sagt David, spreche ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich her. Es ist interessant, das Wort bedecken, was hier mit bedecken übersetzt wird, das ist das hebräische Schuf und es bedeutet eigentlich zermalmen oder zerschmettern, zertrümmern. Es kommt nur zweimal sonst im Alten Testament vor und das ist interessant, einmal bei Hiob, wo es für Leiden, Hiobs Leiden verwendet wird, die ihn wirklich zermalmen, herunterdrücken. Und das andere Mal kommt es vor in 1. Mose 3, Vers 15 und ihr wisst, was das für eine Stelle ist. Die Schlange wird die Ferse zermalmen, aber ihr wird der Kopf zerschmettert. So, dieses Wort wird verwendet. Das heißt, der Gedanke hier ist eigentlich Finsternis als Metapher für Not, die mich zerschmettert, die mich überwältigt. Also, selbst wenn die Finsternis, das Dunkel dieses Lebens, mich zerschmettern würde, selbst wenn ich in größtes Leid geraten würde, selbst das würde Gott nicht fern von mir halten, Vers 12. So wäre auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht leuchtete wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Vor Gott ist nichts verborgen, auch nicht die schwierigste Not, die du durchmachst. Gott sieht, nichts kann vor Gott versteckt bleiben. Und so frage ich dich, hast du dich schon mal richtig allein gefühlt? Vielleicht alleine im Dunkeln? Oder neu in einer fremden Stadt, vielleicht am Sterbebett eines geliebten Menschen, vielleicht selbst in einer langwierigen Krankheit, richtig allein im Dunkeln, Finsternis, die mich zerschmettert, die mich überwältigt. Aber als Gottes Kind bist du nicht allein. Du warst niemals allein in diesem Moment. Gott verlässt dich nicht. Er kann nicht, er steht zu seinem Wort. Und Gott ist so real wie jeder Mensch. Ja, seine Gegenwart ist wichtiger als die jedes Menschen. Für uns gilt sogar nicht mehr nur wie damals für David im Alten Testament unter dem Alten Bund. Für uns gilt, dass der Herr Jesus Christus eins ist mit allen, die er erlöst hat. Dass der Heilige Geist in uns Gläubigen wohnt. Was für eine Nähe
Gottes zu uns, eine persönliche Gegenwart. Wenn du Gottes Kind bist, bist du nicht allein, auch im größten Leid. Deswegen brauchst du Psalm 139 an deinem Herzen, dass dich diese Gedanken trösten, diese Wahrheiten über unseren Gott. Aber ich muss dich auch fragen, ob das für dich wahr ist, ob du diese Beziehung zu Gott hast, ob du Gottes Kind bist. Weil Gläubige dürfen diese Nähe Gottes schätzen und erleben. Aber wer nicht Gottes Kind ist, für den ist die Nähe Gottes nichts Erfreuliches. Wir haben das schon gesehen. Jemand, der seine Sünde sieht, der möchte von Gott davonlaufen. Von einem gerechten Gott, von einem zornigen Gott über unsere Schuld. Dann müssen wir Gott fürchten, dann müssen wir Gottes Nähe fürchten, wenn Sünde uns von ihm trennt. Und auch dann gilt, keiner kann entkommen. Keiner kann diesem allgegenwärtigen, allwissenden Gott entkommen. Dann wird das plötzlich zu einer bedrohenden Wahrheit für einen Menschen, der keine Vergebung seiner Sünden erlebt hat. Und deswegen ist es für uns sehr wichtig, hier innezuhalten und für mich, dich zu fragen, glaubst du an Jesus Christus als deinen Erlöser? Hat er dich befreit von deinen Sünden? Kannst du zu Gott kommen als deinem Vater, der dich adoptiert hat als Kind, der dich reingewaschen hat von allem, was dich von ihm trennt? Oder kommst du mit Furcht, weil du weißt, etwas trennt dich von Gott? Schuld belastet deine Beziehung zu ihm. Dann musst du ihn fürchten als Richter. Und das ist nicht, was er will. Denn so gerecht und heilig er ist und so ernst er jede Sünde nimmt, er ruft uns allen zu, er ruft dir zu, dass du glaubst und Erlösung findest, dass du Rettung findest in Jesus Christus, wenn du an ihn glaubst. Und dass du ihn nicht fürchten musst, dass du ihm vertrauen kannst. Gott begreift dich und Gott begleitet dich, wie wir gerade gesehen haben. Eine dritte Art, wie er dir nahe ist, ist in Vers 13 bis 18, Gott bereitet dich. Vers 13 beginnt mit dem Wort denn. Und das zeigt uns, jetzt kommt eine Begründung. Mit diesen ganzen Versen 1 bis 12, was uns gelehrt wird über Gottes Allwissenheit, seine Allgegenwart, wird gesagt, warum kann das eigentlich sein? Warum kann er dich so genau kennen? Warum kann er immer bei dir sein? Warum diese Nähe? Denn er ist dein Schöpfer. Ganz einfach, der Grund ist, weil er dein Schöpfer ist. Deshalb kennt er dich so genau. Vers 13, denn du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Nieren sind ein sehr empfindsames, unverzichtbares Organ in unserem Inneren. Auch im hebräischen Denken galten sie als der innerste Teil des Menschen. Und sie werden hier, dieser innerste Teil wird erwähnt, stellvertretend für den ganzen Menschen. Gott hat den Menschen gemacht. Er hat ihn gewoben wie ein Künstler, wie ein Kunsthandwerker im Leib der Mutter. Vers 15 spricht dann noch vom Gebein, also von der Knochenstruktur, von dem Gerüst für unseren ganzen Körper, an dem alles dranhängt. Und hier sagt David, dass ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Diese Begriffe im Verborgenen oder in den Tiefen der Erde, wie Elberfelder übersetzt, das sind poetische Begriffe, einfach um uns zu zeigen, auch von dem Mutterleib zu sprechen. Die Tiefen der Erde wurden häufig poetisch verwendet, um vom Mutterleib zu sprechen. Es ist verborgen, was da vor sich geht. Nun, du wirst sagen, ja, aber heute kann man doch Fotos machen, heute kann man doch schon manches mitkriegen, was so im Mutterleib vor sich geht. Aber die allermeiste Zeit siehst du das nicht. Da siehst du einfach nur, wie Chiaras und Ellies und Marys und diese ganzen Bäuche dicker werden und du denkst dir, ja, da wächst bestimmt ein Baby heran und du hast recht. Es war und es ist und es wird immer so sein, wie ein neuer Mensch im Leib der Mutter heranwächst, ist ein Wunder, ist unfassbar für uns. Manches können wir beobachten, versuchen nachzuvollziehen, aber warum, wie kann das sein, dass nach 6 Wochen schon ein Herz schlägt, dass nach 10 Wochen schon Gesicht und Glieder geformt sind, dass nach 14 Wochen das Baby sich zu bewegen beginnt, dass es anfängt zu greifen, dass man schon Mimik wahrnehmen kann bei einem so winzig kleinen Wesen. Und immer wieder neu, so hat jeder von euch begonnen, im Leib der Mutter. Faszinierend zu wissen, was da vor sich geht. Und wer hat es erfunden? Gott. Gott hat es erfunden. Die DNA des Menschen enthält so komplexe Informationen und Anweisungen. Und sie muss vom ersten Tag an da sein. Sie mussten vom ersten Tag an funktionieren. Evolution ist hier unmöglich, sonst funktioniert gar nichts. Wenn nicht alles parat ist und ineinander greift, wenn alles angelegt ist und sich so entwickeln kann, wie es angelegt ist. Es muss da sein. Es ist ein Wunder Gottes. Und wenn wir über dieses Wunder nachdenken, dann müssen wir ausrufen mit diesem wunderbaren Vers 14: Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Amen. Wunderbar sind Gottes Werke. Nie habe ich selbst so überwältigende Momente erlebt, wie als diese wunderbaren Geschöpfe herauskamen aus dem Leib der Mutter, die Kinder da waren und einfach unfassbar, so ein Neugeborenes zu sehen, zu halten. Und zu erleben, wie es gemacht ist. Lillys Eltern können das wahrscheinlich bestätigen, jetzt gerade. Aber in unserer Zeit ist es nötig, hier innezuhalten. Im Mutterleib wächst der Mensch heran. An welchem Tag? Auf dem ersten Tag, auf dem Moment der Zeugung, ist es ein Mensch. Mit allem angelegt, was er braucht, um heranzuwachsen. Vers 16, deine Augen, Gott, sahen mich schon als ungeformten Keim. Als ungeformten Keim. Selbst der ungeformte Keim, das etwas, was man gar nicht sehen, wahrnehmen, identifizieren kann, selbst so sah Gott mich schon. Selbst da existierte ich und war ich ein Mensch. Und Gottes Augen sahen mich. Ich, Thomas Mensch, staune über das Kind, wenn es geboren ist. Gott staunt über das Kind, wenn es eine Sekunde alt ist und im Mutterleib existiert. Er sieht schon diesen ungeformten Keim, das Leben, was da ist. Und dieses Leben hat bereits alles parat, was es braucht, um einmal ein Mensch zu sein, der neben dir auf diesem Stuhl hier sitzt. Alles ist da. Aber in Deutschland allein bleiben jährlich über 100.000 Stühle leer, weil diese Menschen getötet werden im Mutterleib. Unrecht, das zum Himmel schreit. Doch Gott kennt einen jeden Tag, jedes Menschen, wie viele Tage ihm auch geschenkt sind zu leben, im Mutterleib oder auf der Erde. In Vers 16 heißt es weiter, und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Um welches Buch geht es hier? Hier geht es nicht um das Buch des ewigen Lebens, das Buch des Lebens, was wir zum Beispiel aus der Offenbarung kennen. Hier geht es um das Buch des irdischen Lebens, von dem zum Beispiel Mose in 2. Mose 32 spricht, einfach von den Tagen, von der Lebenszeit, die uns geschenkt ist und die Gott für uns vorbereitet hat. Denn Gott hat für jeden von uns ein solches Buch. Für jeden Menschen hat er ein Buch des Lebens, einen genauen Plan. Nur, dass Gott nicht wirklich ein Buch aufschreiben muss, um es sich zu merken, er weiß es auch so. Aber es ist bildhaft für uns zu zeigen, unser Leben ist bestimmt und ist in Gottes Hand. Und auch das darf dir als Gottes Kind als ein tröstender Gedanke dienen. Gott hat einen Masterplan für dich. Gott hat einen Plan und er führt ihn aus. Gott gewinnt. Gott tut, was er möchte. Er lässt dich dieses Buch aber nicht vorher lesen, das Buch deines Lebens. Er lässt es dich nur erleben. Und so manche Dinge, die scheinen für dich völlig ungeplant zu sein. Ja, völlig ungewollt und unrecht vielleicht. Allerlei Unfälle und Krankheiten, Konflikte. Aber du darfst wissen, sie gehörten schon von Anfang an zum Buch deines Lebens, was Gott für dich bestimmt hat. Die Dinge laufen immer nach Plan. Nicht nach deinem unbedingt, aber doch immer nach Gottes Plan. Wir sind in seiner Hand. Und wenn wir ihn kennen, dann dürfen wir wissen, dass sogar die Fehler, die Niederlagen, die Nöte unseres Lebens, die Leiden, dass die Verletzungen, die wir erfahren haben, dass auch für diese Dinge gilt, alle Dinge. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Sie gehören zu Gottes gutem Plan für seine Kinder. Und so bricht David wieder in Lobpreis aus, Vers 17. Das ist einfach immer, wie er reagieren muss. Er denkt über diese ganzen Wahrheiten über Gott nach, er staunt darüber, er muss Gott loben. Vers 17, und wie kostbar sind mir deine Gedanken, o Gott, wie ist ihre Summe so gewaltig? Über Gottes allumfassende Gedanken muss man einfach staunen. Sie sind kostbar, weil seine Absichten gut sind für uns. Deshalb sind sie wertvoll, ein Schatz. Weil Gott gut ist. Und das bringt uns zurück zum Sand. Vielleicht, ich hoffe, du hast zugehört und nicht die ganze Zeit überlegt, wie viel hier drin ist, aber nochmal die Frage, wie viel Sandkörner wohl in einem so kleinen Glas, circa 5,5 cm Durchmesser und auch 5,5 cm Höhe mit Sand gefüllt? 720.000 Sandkörner. Ja, warst du nah dran? Unvorstellbar, oder? So viele Sandkörner in so einem winzigen Glas. Und jetzt denk mal dir den Sandstrand nebendran und nach vorne und in die Tiefe auf sämtlichen Inseln und Küsten dieser Welt. Ich glaube, 80.000 Kilometer Küste habe ich gelesen. Wow, was für eine Menge Sandkörner. Gottes Gedanken sind zahlreicher. Gottes Gedanken sind schwerer vorstellbar als aller Sand dieser Welt. Das ist einfach der Punkt hier, nicht, dass wir viel über Sand lernen, sondern dass du immer daran denkst. Wenn du an einem Strand stehst, nimm diesen Gedanken mit und verstehe, so zahlreich, so gigantisch sind Gottes Gedanken des allwissenden Schöpfers für jeden Menschen, jedes Detail des Lebens. Und dann kannst du einfach nur staunen über diesen gewaltigen Gott. Nun, vielleicht ging es David wie mir und er ist beim Zählen des Sandes eingeschlafen oder vielmehr beim Nachsinnen über die gewaltigen Gedanken Gottes. Hier heißt es dann nämlich in Vers 18, wenn ich erwache, so bin ich immer noch bei dir. Vielleicht war er einfach nur in Gedanken verloren, aber der Punkt ist, ja, selbst dann, auch wenn ich erwache, ich bin immer noch bei dir. Gott, du bist unerschöpflich. Ich habe nicht irgendwann genug über Gott nachgedacht und ihn eingeordnet und abgehakt und zusammengefasst. Nein, ich kann diesen Gott nicht fassen. Sei ermutigt, denn der unfassbare Gott ist dir unfassbar nah. Er begreift dich, er begleitet dich, er bereitet dich. Und schließlich viertens, Gott beurteilt dich. Vers 19 bis 24. Und über diese letzten Verse stolpern viele, vielleicht bist auch du schon beim Lesen gestolpert und fragst dich, was hat es damit auf sich? Gehört das hier in die Bibel rein? Es scheint uns nach einem abrupten Themawechsel auszusehen. Wie kommt David jetzt auf diese Gedanken? Aber wie schon gesagt, wir müssen verstehen, das war sein eigentlicher Anlass. Er war in Not, in Bedrängnis, bedroht von Feinden, die ihn töten wollten, denn sie werden in Vers 19 als Blutgierige bezeichnet. Und es ist völlig verständlich, dass David in dieser Not zu Gott betet. Das ist sein eigentlicher Gedanke. Aber das Verwunderliche oder Erstaunliche oder Hilfreiche für uns zu sehen ist, er fängt nicht nur an, über seine miserable Situation zu sprechen, vielmehr betont er das Wesen Gottes. Er betont die Theologie, die ihm Leben gibt, die, die er braucht, jetzt in der größten Not. Und trotzdem fragen wir uns, wie kann es richtig sein, dass David betet in Vers 19, ach, wollest du, o Gott, doch den Gottlosen töten? Wir müssen hier zwei wichtige Dinge bedenken. Erstens, David rächte sich nicht selbst. Wir finden in der Bibel keine Aufrufe oder kein Beispiel, Rache zu üben, in die eigene Hand zu nehmen, sondern vielmehr bittet er Gott für Gerechtigkeit zu sorgen. Das ist ein Unterschied und das ist auch, wie unsere Haltung sein sollte. So viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Römer 12, Vers 18 folgende. Und zweitens musst du bedenken, David war König Israels. Er war König, Leiter dieser Nation Gottes, dieses Volkes Gottes. Und jeder politische Feind Davids war gleichzeitig Feind von Gottes erwähltem Volk und damit auch Feind von Gott selbst. Und hier sehen wir die Beschreibung dieser Menschen, die zeigt, wie sie Feinde Gottes sind. Vers 19, es sind Gottlose. Vers 20, sie reden arglistig gegen dich, gegen Gott. Deine Feinde erheben ihre Hand zur Lüge. Es geht hier um Gottes Ehre. Es geht um seinen heiligen Namen, um Menschen, die Gott nicht fürchten. Es geht hier nicht um Ungläubige, die Gott suchen und die wünschten, dass er sich über sie erbarmt. Das sind nicht die Art von Menschen, die hier beschrieben werden. Es geht um Leute, die ihn lästern, die ihn kennen, die ihn ablehnen, die gegen ihn rebellieren. Verstehst du? Und Gott muss handeln und dieser Gottlosigkeit wehren, weil er der heilige und der gerechte Gott ist. Es sind Gottes Feinde, Gottes Widersacher. Vers 21 zeigt uns dann Davids Schlussfolgerung. Sollte ich nicht hassen, die dich Jahwe hassen und keine Abscheu empfinden vor deinen Widersachern. Auch hier haben wir Menschen eine verzerrte Vorstellung. Was ist eigentlich Hassen? Ja, bei uns ist es vielleicht irgendwie ein unkontrolliertes Gefühl, eine Reaktion, motiviert von Selbstliebe. Aber der Gedanke dieses Verbs hier ist eine Wahl, eine bewusste Entscheidung, ein Wählen. Wer Gott liebt, der wählt Abstand zum Bösen. Das ist Davids Gedanke hier, ich hasse die, die dich Gott hassen. Von denen halte ich mich fern, von denen muss ich mich absondern, weil sie gegen dich sind und weil ich auf deiner Seite stehe. Vers 22, ich hasse sie mit vollkommenem Hass, sie sind mir zu Feinden geworden. Hier sehen wir auch, wer der Handelnde ist. Es sind sie. Sie sind mir zu Feinden geworden. Es ist ihre Entscheidung, sich für Rebellion gegen Gott und für Sünde zu entscheiden. Und für mich ist die notwendige Schlussfolgerung, Gott, weil ich auf deiner Seite bin, muss ich mich von ihnen absondern, die dich hassen. Und so spricht David hier von, ich hasse sie mit vollkommenem Hass, weil es Gottes Feinde sind. Und auch hier können wir eine Parallele sehen, zu uns, wenn wir auch unter dem neuen Bund heute sind, in einer anderen Situation als dieser König David über Israel. Wir haben zwar kein irdisches Reich, in dem wir leben, sondern wir warten vielmehr auf das kommende Reich, was Christus aufrichten wird, wenn er wiederkommt. Und wir wollen auch nicht, dass jemand stirbt, dass jemand getötet wird. Wir wollen vielmehr, dass sie sich bekehren von ihren Wegen und leben, oder? Ja, das ist unser Gebet, unser Anliegen. Und trotzdem sollten auch wir Gottlosigkeit verabscheuen, weil wir Gott lieben. Und vielleicht mangelt es uns daran nicht selten in dieser Welt, dass wir zu sehr abgestumpft sind und nicht mehr klar sehen, was eigentlich böse ist, was falsch ist, was gegen Gottes Willen ist. Dass wir zu vermischt sind mit dieser Welt, selbst zu verweltlicht geworden sind in unserem Denken und Handeln. In dem, wovon wir Abstand nehmen. Vielleicht erleben wir deshalb wenig Verfolgung, weil wir viel zu sehr angepasst sind an Gottlosigkeit. Das sind ernste Gedanken, die wir hier mitnehmen sollten. 2. Korinther 6 ruft uns auf zur Absonderung vom Bösen. Jakobus 4, Vers 4 sagt, Freundschaft mit der Welt ist was? Feindschaft gegen Gott. Und das sollten wir ernst nehmen, dass wir Gott fürchten und deshalb die Sünde hassen. Und trotzdem ist ein solches Gebet auch für David hier nicht leichtfertig, und so schließt er den Psalm ab und gibt uns damit noch einen wichtigen Gedanken in Vers 23 und 24. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg. David zeigt hier wieder diese beiden Wege, wie wir sie in der Schrift so oft finden und auch im allerersten Psalm. Diesen einen Weg, der böse ist und ins Verderben führt. Und den anderen Weg, den die Gerechten gehen und der zu ewigem Leben führt. Und er bittet, erforsche mich. Woran erinnert dich das? Hier in diesem Psalm haben wir es zu Beginn schon festgestellt. Mit diesem erforsche mich beginnt dieser Psalm. Nur mit der Aussage, Gott erforscht mich, er erkennt mich, das ist eine Tatsache. Aber hier ist es ein Gebet. Erforsche mich. Nun, wenn Gott mich doch ohnehin kennt, warum soll ich darum beten, dass er mich erforscht? Prüfe mich, heißt es hier. So wie Prüfer Metalle untersucht haben, um Unreinheit aus dem Metall zu entfernen. Und genau das ist der Gedanke auch für uns. Es geht nicht darum, dass Gott etwas über uns herausfinden müsste, was er nicht wüsste. Es geht darum, dass Gott dich erforschen soll, um es dir zu zeigen, um es dir offen zu legen, was in deinem Herzen ist. Das ist der Gedanke hier. Erforsche mich, damit ich verstehen kann, was in meinem Herzen los ist. Und wir brauchen dieses Gebet. Warum? Weil Sünde ein Lügner ist, weil Sünde so täuschend ist, weil wir betrogen werden von unserer eigenen Sünde, weil wir uns für so gut und gerecht halten, weil wir uns selbst so lieb haben. Und weil wir uns so leicht verteidigen, selbst rechtfertigen. Ich mache doch alles richtig. Ich habe doch hier nicht gesündigt. Deine Schuld ist viel größer. Und weil wir uns selbst so leicht täuschen mit unserer Sünde, dieses Gebet, zeig mir, was in mir selbst los ist. David möchte nicht einen sündigen Hass haben, keinen sündigen Zorn, nicht ungerecht sein und nicht nur in Bezug hier auf die Feinde, sondern in seinem ganzen Leben. Er möchte auf dem Weg der Gerechten gehen, der zum ewigen Leben führt. Und darum bittet er, Gott, leg mein Herz offen. Es ist ein Gebet um Heiligung. Ein Gebet um Heiligung. So wie ich die Bösen, wie ich die Gottlosen hasse, will ich auch alles Böse an mir hassen, was noch da ist. Versteht ihr? Weil ich auf Gottes Seite stehe, sondere ich mich nicht nur von den Gottlosen ab, sondern auch von dem Bösen, was in mir selbst drin ist, von der Gottlosigkeit, die in mir selbst vorhanden ist. Zeig mir das auf, Gott, dass ich Buße tun kann, dass ich zu dir hinwachse. Und es ist ein gutes Gebet zu erlernen, wunderbare Verse in deinem Herzen zu bewahren, mit dir zu nehmen. Dieses Gebet, erforsche mich, Gott. Nur muss ich dich warnen. Denn wenn du so betest, dann wird Gott dich wohl erhören. Und er wird dir zeigen, was so in deinem Herzen los ist. Und das tut weh. Das tut ganz schön weh, wenn wir konfrontiert werden mit unserer Sünde. Das kann ganz schön unangenehm sein in den Momenten, in denen er es uns aufzeigt. Wo wir beschämt werden. Wo wir von unserem hohen Ross hinuntergestoßen werden. Deswegen sollten wir nicht nur darum bitten, Herr, zeig mir mein Herz, zeig mir meine Sünde, zeig mir meinen Selbstbetrug auf, sondern auch, gib mir gleich eine große Portion Demut, dass ich es ertragen kann, dass ich annehme, was ich dort sehe und dass ich es bekämpfe. Ja, darum sollten wir beten. Das ist wichtig. Das muss ein ständiges Bitten vor dem Herrn sein, ein ständiges Selbstprüfen, ein Reflektieren, ein Nachdenken über das, was in mir eigentlich vor sich geht. Und dass ich zu Gott bete, dass er es mir aufzeigt. Mir hilft es, wenn ich mir länger Zeit dafür nehmen kann, auf Gebetsspaziergängen oder so, wo ich wirklich Ruhe habe, um zu reflektieren, nachzusinnen und den Herrn bitten zu können. Und er zeigt so viel auf. Aber das ist ein Segen, mit dem Wunsch, zu ihm hinzuwachsen. Ja, das ist Psalm 139 im Schnelldurchlauf. Wir haben nur so wenig Zeit für so viele Verse, so viel tiefe Wahrheit. Aber das, was ich möchte, dass du auch siehst und mitnimmst, ist hier diese tiefe Theologie, diese Wahrheiten über Gott und gleichzeitig, wie persönlich und wie praktisch sie ist, wie diese Theologie für dein Leben da ist. Sie hat so viel mit dir zu tun. Dieser Gott ist so unfassbar groß, aber er ist so unfassbar nah. Und du kannst ihm so unfassbar nah sein. Das ist eine kraftvolle Botschaft für dich als Gottes Kind, die den Unterschied ausmachen soll im Alltag. Gott, dein Gott, begreift dich, er begleitet dich, er bereitet dich, er beurteilt dich. Und wenn du diesen Gott kennst, dann kannst du darin Trost finden, in deinen Nöten. Ja, David hat hier in den schwierigsten Zeiten solide Theologie angewandt und konnte daraus Stärkung finden und zu Gott kommen in Staunen, in Lobpreis und auch mit seinen Bitten. Dafür sind diese Wahrheiten da. Sicherlich hast du schon gehört, aber es ist so hilfreich auf den Punkt gebracht von A.W. Tozer, was in unseren Sinn kommt, wenn wir über Gott nachdenken, ist das Wichtigste über uns. Was in unseren Sinn kommt, wenn wir über Gott nachdenken, ist das Wichtigste über uns. Zitat Ende. Sag mir, was du über Gott glaubst, und ich sag dir, welche Richtung dein Leben nimmt. Was ist dein Gottesbild? Es wird entscheiden, in welche Richtung dein Leben geht. Es wird entscheiden, wie du mit den Leiden und Nöten deines Lebens umgehst. Mit den Menschen, mit den Möglichkeiten, mit deinen Freiheiten. Im Geheimen, im Verborgenen, ganz allein im Zimmer. Zeig mir dein Gottesbild und ich sag dir, in welche Richtung dein Leben geht. Es ist so wichtig, dass wir eine hohe Sicht haben von dem lebendigen Gott, der allwissend und allgegenwärtig und allmächtig ist und der doch so unfassbar nah ist und so unfassbar nah uns gekommen ist im Herrn Jesus Christus. Wir brauchen Theologie und wir brauchen diese Theologie ganz praktisch in unser Leben hineingesprochen. Und das gibt dir einen sehr guten Grund, immer mehr in diesem Buch zu lesen, zu studieren, darauf zu hören, darüber nachzusinnen, es auswendig zu lernen, in deinem Herzen zu bewahren, damit du dein Gottesbild schärfst, damit du es bei dir hast, es parat hast, es verknüpfst mit deinem Leben. Und möge Psalm 139 dafür ein wichtiger, wertvoller Baustein für dich sein. Amen. Himmlischer Gott, Vater, du unfassbar hoher, großer, herrlicher Gott, unser Schöpfer. Wir staunen über deine Größe. Ja, wir können es nicht fassen, wie groß du bist, zu hoch und zu wunderbar und doch so nahe gekommen. Hab Dank für deine Liebe. Hab Dank, dass wir in Christus dich nicht fürchten müssen, sondern vielmehr in deine liebenden Arme laufen können. Und sagen können, aber Vater. O Herr, wir beten, dass das für jeden von uns wahr ist, dass du diejenigen zu dir ziehst, die dich noch nicht so kennen, die noch getrennt sind von dir in ihrer Sünde. Ja, wir beten sogar für solche, die unsere Feinde sind, weil sie dich hassen, o Herr. Wir möchten sie lieben und ihnen dein Wort bringen. Und wir beten, dass du ihnen Rettung schenkst, dass du sie bewahrst vor dem Zorngericht. Danke für deine große Geduld mit dieser Welt. Danke für deine große Geduld mit uns. Du, der du uns so genau kennst, jedes Detail unseres Lebens und doch so geduldig mit uns warst und immer noch bist, während du uns schleifst und umgestaltest in dein Bild. Hab Dank für diese kostbare Wahrheit, die du uns gibst in deinem Wort. Schenk, dass sie den Unterschied macht in unserem Leben, dass wir in freudiger, vertrauter Nähe zu dir leben. Amen.